Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Theo Gerst am Mikrofon und damit willkommen zu 30 Minuten kompakter Information über das, was Sie an diesem Donnerstag bis jetzt mitbekommen haben sollten. Da ist der Gipfel der 7 wichtigsten westlichen Industrienationen, kurz G7, in Süditalien. Sie hörten es in den Nachrichten, die Staats- und Regierungschefs haben sich dort auf einen 50 Milliarden Dollar Kredit für die Ukraine geeinigt. Zu den Einzelheiten schalten wir gleich zu unserem Korrespondenten. Auch danach geht's um Euros und Cents, das BAföG wird angehoben. Und es steigt wohl auch der Schuldenberg hierzulande. Finanzminister Lindner plant offenbar einen Nachtragshaushalt, um in diesem Jahr mehr Schulden aufnehmen zu können. Die Serviceverschlechterung bei der Post ist ebenfalls beschlossene Sache. Es heißt konkret, Briefe müssen nicht mehr am Folgetag ankommen. Und es gibt Hoffnung für Hausbesitzer und Mieter, was die umstrittene Grundsteuerreform betrifft. Durch ein Urteil des Bundesfinanzhofes auch dazu mehr. Zunächst aber versuchen wir nach Süditalien zu schalten zu unserem Korrespondenten Stefan Detjen nach Borgo Ignazio. Das ist ein Urlaubsressort der Luxusklasse an der italienischen Adriaküste. Ziemlich weit im Süden, ungefähr da, wo der Absatz vom italienischen Stiefel beginnt. Stefan Detjen, ich hoffe, die Leitung steht jetzt. Es gibt eine politische Einigung auf einen 50 Milliarden Dollar Kredit. Wie ist der ausgestaltet?
Ja, das ist so. Es soll 50 Milliarden Dollar an weiteren Hilfen für die Ukraine geben von den G7. In den Grundzügen war das schon gestern Abend unmittelbar vor Beginn dieses Treffens so beschlossen worden, was man jetzt hier noch beraten und beschlossen hat, was genau abgesichert werden soll. Und das ist interessant, denn da geht es um Vermögensanlagen, die der russische Staat in Europa hat. Anlagen im Wert von etwa 260 Milliarden Euro, die bei verschiedenen Vermögensanlagen deponiert sind. Zinsen abwerfen, es gab seit langem immer wieder die Forderung, dass man auf diese Gelder zugreifen soll, um die Ukraine zu unterstützen. Davor ist man immer wieder zurückgeschreckt, hat das nicht getan, auch aus Angst, damit eine Spirale von Gegenreaktionen auszulösen, die dann auch westliche, unter anderem auch deutsche Unternehmen treffen könnten, die Immobilienvermögenswert in Russland haben. Aber was man jetzt beschlossen hat, ist, dass man die Zinsen, die auf diese Vermögenswerte anfallen, dass man die nutzen will, um Tilgungszahlungen der Ukraine zu finanzieren und um diese Kredite abzusichern.
Herr Detjen, die Leitung ist etwas schlecht. Wir hoffen, dass sie nicht völlig abbricht. Was heißt in diesem Fall politische Einigung? Gibt es da noch offene Fragen oder lässt man sich doch ein bisschen von Ankündigungen aus Moskau beeindrucken, wonach das Ganze eine kriminelle Aktion, so hieß es heute wörtlich in Moskau, sei? Also das beeindruckt das die G7-Staaten?
Ja, das hat die Diskussion immer mit geprägt, dass man eben die Sorge hatte, dass man damit auf einem neuen Feld, nämlich eben auf dem Feld des Griffs auf Vermögenswerte, eine Auseinandersetzung mit und auf einem Feld eben beginnen würde, auf dem auch der Westen dann wiederum verwundbar ist. Und die Diskussion darüber, wie weit man da geht, wie weit man da passiert, inwieweit man unmittelbar unter Umständen auch auf Vermögenswerte Russlands in Europa zugreift, die hat sich bis in diesen Gipfel hineingestreckt. Aber es scheint eine Einigung zu geben. Der Bundeskanzler ist jetzt hier gerade, steht hier wenige Schritte von mir entfernt und wird jetzt erklären, was da genau an Einigungen da ist. Das werden wir dann im Laufe des Tages in unseren späteren Sendungen wahrscheinlich noch genauer erklären können.
Bleiben wir noch kurz beim Gipfel selbst, Herr Detjen. Die Gastgeberin, die italienische Ministerpräsidentin Meloni, kann ihre Rolle ja als strahlende Gastgeberin in vollen Zügen genießen. Die meisten anderen Gipfelteilnehmer sind dagegen eher geschwächt. Scholz und Macron haben beispielsweise als Verlierer der Europawahl einen schweren Stand. Rishi Sunak, der britische Premier, könnte bald abgewählt werden. Bei Joe Biden ist auch das nicht auszuschließen. In jedem Fall steckt Biden mitten im Wahlkampf. Was heißt das im Moment für die G7? Ist da irgendwas von Schwäche, Entschlussfreudig oder fehlender Entschlussfreudigkeit zu spüren?
Ja, ich glaube, das ist ganz richtig. Und ich glaube, der Hintergrund dafür, dass man hier auch dieses Unterstützungssignal nochmal senden will. Denn ob die G7 in dieser Konstellation nochmal zusammenkommen, das ist ja vollkommen ungewiss. Sie haben es gesagt, Rishi Sunak hat Wahlen. Das ist nach allem, was wir ahnen können, wahrscheinlich der letzte G7, an dem er als britischer Premierminister teilnimmt. Und wenn die G7 im nächsten Jahr wieder zusammenkommen, dann kann da natürlich auch an der Stelle des US-Präsidenten nochmal ein ganz anderer sitzen und die G7 dann nochmal in eine ganz andere politische Situation bringen. Also man wollte diese Konstellation jetzt nutzen, auch in der Folge, in dem Dreierschritt von Ukraine-Unterstützungskonferenz in Berlin, jetzt G7 und dann der Konferenz am Wochenende in der Schweiz, hier nochmal ein starkes Unterstützungssignal zu senden.
Stefan Detjen mit ersten Eindrücken über die Beschlüsse des G7-Gipfels in Apulien. Die schlechte Leitungsqualität bitten wir zu entschuldigen. Zurück nach Deutschland, wo bekanntlich kaum ein Vorhaben der Ampel ohne vorherigen politischen Streit durchkommt. Aber am Ende kann so ein Streit auch durchaus mal produktiv sein. Beispiel heute, die BAföG-Reform. Heute hat der Bundestag sie verabschiedet und der obligatorische Ampelstreit davor hatte diesmal sogar sein Gutes. Denn durch den Streit ist für die Studenten mehr rausgesprungen, als vorher absehbar war. Aus Berlin, Wladimir Balzer.
Diese Reform ist eine der umfangreichsten in der über 50-jährigen Geschichte des BAföG. Die wichtigste staatliche Ausbildungsförderung hierzulande, die aber dennoch nur 13% der Studierendenschaft erreicht, wird grundsätzlich erhöht. Und zwar um 5%, von 452 auf 475 Euro. Der Zuschlag für Wohnkosten wird auf 380 Euro erhöht, sodass als Summe sich eine Anhebung auf 855 Euro ergibt. Durch weitere mögliche Zuschläge, etwa für ältere Studierende, ergibt sich am Ende ein Höchstsatz von 992 Euro BAföG. Das mögen eher kleinere Schritte sein, worauf die Ampel beim Kommunizieren der eigenen Erfolge bei dieser Bundestagsdebatte noch mehr verwies, ist das Startgeld von 1.000 Euro für Studierende aus ärmeren Haushalten. Laura Kraft aus der Grünen-Fraktion, die selbst BAföG bezog, formuliert es so.
Wir etablieren erstmalig mit der Studienstarthilfe ein wichtiges Instrument, um jungen Leuten ein Studium zu ermöglichen, deren Familien besonders wenig Geld zur Verfügung haben. Wir bauen eine Brücke ins Studium.
Ihre Ampelkollegin Gide Jensen von der FDP ergänzt.
Studierende können zukünftig bis zu 556 Euro monatlich ohne Auswirkungen auf ihre Förderung dazu verdienen. Das Flexisemester wurde angesprochen, der Fachwechsel bis zum 5. Semester wurde schon erwähnt. Schülerinnen und Schüler, für die steigt auch das BAföG und es bleibt dabei, dass maximal 10.010 Euro zurückgezahlt werden können.
Alles darüber hinaus wird in der Regel erlassen, sodass die maximale Schuldenlast für BAföG-Empfänger bei 10.010 Euro liegt. Das ist eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Entwurf der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP, die mit ihrem BAföG-Reformvorhaben an den eigenen Regierungsfraktionen gescheitert war. Sie wollte weder eine Erhöhung noch eine Verbesserung der Darlehensbedingungen. Auffällig war, dass die politisch angeschlagene Bundesbildungsministerin zwar auf der Regierungsbank saß, aber nicht in der Bundestagsdebatte sprach, was auch von der Opposition genüsslich aufgegriffen wurde. Die Ministerin hat nun, nach der Debatte um Fördergeldentzug für Forschende, die sich für Palästina-Camps an Unis einsetzen, eine weitere Diskussion um ihre Person vor sich. Dementsprechend wurde, auch ungewöhnlich, an keiner Stelle von den Ampelvertretern der Ministerin gedankt, sondern sogar ausgesprochen, dass die Regierungsfraktionen nachbessern mussten. Aus der Unionsfraktion, die diese BAföG-Reform ablehnte, kam die Kritik, dass die Erhöhung einfach zu gering ausfallen würde. Daniela Ludwig von der CSU sprach für ihre Fraktion.
Wir brauchen diese jungen Leute mit Perspektive, Vision und Einsatzbereitschaft. Den Bürgergeldempfängern geben sie 12% mehr und das sind ihnen nicht die Studenten wert. 12% müssten die eigentlich kriegen, um wenigstens eine Gleichbehandlung an dieser Stelle zu erhalten.
Währenddessen die AfD, die sich enthielt, die Studierenden sogar aufforderte, juristisch gegen diese Reform vorzugehen. Götz Frömming sprach für seine Partei.
Man kann, meine Damen und Herren, die betroffenen Studenten eigentlich nur zu einer Klage ermuntern. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht sie an die Einhaltung unserer Verfassung gemahnt. Auch das haben wir in dieser Legislaturperiode ja schon öfter gemerkt.
Die neuen BAföG-Regeln sollen schon bald in Kraft treten und können ab dem nächsten Semester genutzt werden.
Die BAföG-Reform ist unter Dach und Fach, Wladimir Balzer berichtete. Nicht nur BAföG-Reformen kosten Geld, auch manches andere, weshalb Finanzminister Lindner bekanntlich große Mühe hat, den Laden finanziell gesehen zusammenzuhalten. Aber es reicht hinten und vorne offenbar nicht. In Berlin fangen deshalb gerade die Spatzen an, auf den Dächern zu pfeifen. Ihr Liedtext? Es gibt in diesem Jahr einen Nachtragshaushalt, um mehr Schulden aufnehmen zu können. Jan-Friedrich Willems.
11 Milliarden Euro. So viel könnte Finanzminister Lindner nachträglich an Krediten für 2024 aufnehmen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Schon am Montag vergangener Woche habe sein Ministerium Haushaltspolitiker der Ampelparteien darüber informiert. Bestätigen wollte das Finanzministerium den Bericht bisher nicht. Rein rechtlich könnte die Schuldenbremse ein solches Vorgehen aber erlauben. Sie gestattet eine höhere Nettokreditaufnahme in Zeiten schwächelnder Wirtschaft, so wie im Moment. Mehrere Bundesministerien haben für das laufende Jahr bereits höhere Mehrausgaben angemeldet, unter anderem das Verteidigungsministerium. Auch die Energiewende kostet mehr als geplant. Allein für die Einspeisevergütung für grünen Strom aus Wind und Sonne werden zusätzliche Milliardenausgaben erwartet. Kritik an den möglichen Plänen kommt aus der Opposition. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Haase sagte der Bild, der Nachtragshaushalt sei nur ein Rettungsanker für den Fortbestand der Ampelkoalition. Man werde darin Ausgaben finden, die eigentlich für nächstes Jahr geplant waren. Über den kommenden Haushalt gibt es in der Ampel seit Monaten Streit. Unter anderem fordern das Auswärtige Amt und das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit mehr Geld von Finanzminister Lindner, als er bereit ist zu geben.
Der Bund plant wahrscheinlich einen Nachtragshaushalt für weitere Schulden, Jan-Friedrich Wilhelm berichtete. Bei der Digitalisierung von Behördengängen hinkt Deutschland anderen Ländern bekanntlich meilenweit hinterher. Was auch daran liegt, dass bislang unklar war, wer hierfür die Kosten trägt. Gestern Abend aber haben sich Bund und Länder geeinigt. Lissy Kaufmann.
Wer einen neuen Personalausweis braucht oder sich ummelden möchte, der muss dafür meistens selbst aufs Amt. Noch. Bis 2028 soll sich das ändern. Ab dann soll jeder und jede ein deutschlandweit einheitliches digitales Bürgerkonto bekommen und damit das Recht, fast alle Verwaltungsangelegenheiten online erledigen zu können. Das entsprechende Gesetz kommt am Freitag erneut in Bundestag und Bundesrat, mit kleineren Änderungen, auf die einige Bundesländer bestanden hatten. Dem ursprünglichen Gesetz hatte der Bundesrat im April die Zustimmung verweigert. Jetzt hat der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat einen Kompromiss ausgehandelt. Nicht durchsetzen konnten sich die Länder mit der Forderung, dass der Bund die Kosten für die Digitalisierung übernimmt. Bundesinnenministerin Faeser nannte die Einigung einen Riesenschritt voran in Richtung digitales Deutschland. Die Zettelwirtschaft hat in sehr vielen Bereichen ein Ende, so die SPD-Politikerin. Unterschriften per Hand und auf Papier sollen damit in den kommenden Jahren nicht mehr nötig sein. Außerdem müssen künftig viele Nachweise nur noch einmal vorgelegt werden.
Dass die Digitalisierung unseres Alltags vieles besser und leichter macht, ist unbestritten. Aber es ist eben auch so, dass dann das Analoge oder das Gewohnte oft schlechter werden. So ist es auch bei der Post. Die Zahl der Briefe geht seit Jahren zurück. E-Mail und andere Formen der Kommunikation, auf die niemand mehr verzichten möchte, lassen grüßen. Wenn aber doch mal was per Briefpost verschickt werden muss, dann ist seit heute klar, bald wird es länger dauern, bis diese Briefpost beim Empfänger ankommt. Diese Form der Serviceverschlechterung, sie ist Teil des neuen Postgesetzes. Heute hat der Bundestag zugestimmt. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Es sei einfach an der Zeit gewesen, das Postgesetz zu modernisieren, betont Reinhard Huben, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag.
Mit dieser Reform, meine Damen und Herren, kommt das Postrecht endlich im 21. Jahrhundert an.
Das noch gültige Gesetz stammt aus dem Jahr 1997. Damals hatte die Politik die Konsequenzen aus der Privatisierung der Post gezogen. Was damals noch so geschah, daran erinnert der CSU-Politiker Hans-Jörg Durz in der Debatte.
In diesem Jahr wurde Netflix gegründet und hat seine DVDs damals mit der Post verschickt.
Was schon zeigt, wie viel sich seitdem getan hat.
Wir haben jetzt E-Mails, wir haben Messenger-Dienste,
sagt Andreas Audretsch, Fraktionsvize der Grünen.
Und trotzdem ist es von größter Bedeutung, dass der Brief sicher kommt, dass er rechtzeitig kommt, dass es verlässlich ist und dass es vor allem zu erschwinglichen Preisen passiert.
Das sei ein wesentliches Ziel der Reform. Der Post wird unter anderem erlaubt, sich bei der Briefzustellung etwas mehr Zeit zu lassen. Bisher mussten 80% der Briefe am Tag nach dem Einwurf ankommen. Künftig gibt es Regelungen für den dritten und vierten Tag nach Einwurf, was Bernd Schattner von der AfD nicht reicht.
Der Vorschlag, die Zustellzeit für Briefe auf 5 Tage zu verlängern, stellt eine signifikante Verschlechterung dar, die weitreichende Auswirkungen haben wird.
Die Unionsparteien CDU, CSU kritisieren anderes an dem Gesetz, nämlich zusätzliche Berichtspflichten für Post- und Paketzusteller. Hans-Jörg Durz.
Dieses Postgesetz ist ein weiteres Beispiel, warum Bürokratie für die Unternehmen in Deutschland mittlerweile zum Standardnachteil Nummer 1 geworden ist.
Staatssekretärin Franziska Brandner aus dem Wirtschaftsministerium hält dagegen. Die neuen Vorschriften seien wichtig, um die Arbeitsbedingungen insbesondere bei den Paketzustelldiensten zu verbessern.
Und ja, es gibt in diesem Bereich leider schwarze Schafe. Der Zoll hat uns attestiert, dass in diesem Bereich nicht nur Missbrauch stattfindet, sondern organisierte Kriminalität.
Grüne und Gewerkschaften hatten daher für das Verbot der Nutzung von Subunternehmen plädiert. Nun kommen schärfere Vorschriften, zum Beispiel durch den Abgleich von Arbeitszeiten mit Zustellzeiten. Auch körperliche Entlastungen soll es geben, wenn Zusteller besonders schwere Pakete abgeben, sagt Sebastian Rohloff, SPD.
Wir regeln jetzt, dass es ab 10 Kilo eine Kennzeichnungspflicht gibt und dass der Regelfall bei Paketen über 20 Kilo das Zwei-Personen-Handling ist, außer es gibt ein geeignetes technisches Hilfsmittel.
Wobei darunter nicht eine Sackkarre zu verstehen sei, mit der man schwere Pakete in den 5. Stock bringe. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen ist da am Ende zusammengekommen. Auch die Bundesnetzagentur wird gestärkt. Sie ist verantwortlich dafür, welche Preise die Post verlangen darf. Gerade wird geprüft, ob die Post zu Beginn des kommenden Jahres das Porto erhöhen darf.
Hans-Joachim Viehweger berichtete. Was haben Sie geflucht, die Hausbesitzer hierzulande, als die Formulare für die neue Grundsteuer auszufüllen waren und beim Häkchen hier und Kreuzchen da setzen immer die Sorge mitschwang, dass es wohl kaum billiger werden dürfte. Tatsächlich kam es in vielen Grundsteuerbescheiden so wie befürchtet, aber für beklagte Grundsteuerzahler gibt es nun Hoffnung. Der Bundesfinanzhof hat ein Urteil gefällt. Volker Fintermer.
Es ist ein Urteil, das zumindest manch einem Grundstückseigentümer in Deutschland Hoffnung machen könnte. Statt den stark typisierten Bewertungsmustern der Finanzämter beim Bundesmodell folgen zu müssen, können Eigentümer bei deutlichen Abweichungen Einsprüche gegen die Neubewertung bei der Grundsteuer einlegen und eine Korrektur verlangen. So die Richter am Bundesfinanzhof in ihrem heutigen Urteil. Die Neuberechnung der Grundsteuer war 2018 vom Bundesverfassungsgericht angemahnt worden, weil die Bewertungsmaßstäbe als veraltet galten. Um die Neubewertung zu bewältigen, entschieden sich die meisten Bundesländer für das sogenannte Bundesmodell, in dem mit zahlreichen Pauschalierungen und Typisierungen für die Neubewertung gearbeitet wurde. Die beiden Antragsteller aus Rheinland-Pfalz hatten beim dortigen Finanzgericht zunächst im Eilverfahren erfolgreich beantragt, die ermittelten Grundstückswerte vorerst nicht anzuwenden, weil sie den realen Wert deutlich überschreiten würden. Bereits die erste Instanz entschied, dass die neuen Bewertungsregeln auch berücksichtigen müssten, dass Steuerpflichtige einen unter dem typisierten Grundsteuerwert liegenden niedrigeren Grundstückswert nachweisen können. Dem folgte nun auch der Bundesfinanzhof. Allerdings mit einer Einschränkung. Die Richter halten einen Korrekturbedarf der Eigentümer nur dann für gerechtfertigt, sofern sich die Abweichung zum vorliegenden Bescheid auf mindestens 40% beläuft. Dann sei eine Korrektur angemessen, auch wenn der Gesetzgeber dies nicht ausdrücklich vorgesehen habe, betonen die Richter. Eine abschließende Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des neuen Bewertungsrechts ist damit jedoch nicht verbunden. Der Eigentümerverband Haus und Grund sowie der Bund der Steuerzahler wollen jedoch alle anliegenden Musterklagen weiterführen, um darüber eine grundsätzliche Entscheidung der Karlsruher Verfassungsrichter zur Reform der Grundsteuer anzustreben.
Es gibt Hoffnung bei der Grundsteuer, Volker Fintermer berichtete. Themenwechsel. Bis zu 250.000 politische Häftlinge gab es in der früheren DDR. Viele leiden noch heute unter den Folgen dieser Haft. Ein Gesetzentwurf der Ampel soll das eigentlich abmildern, aber der SED-Opferbeauftragten Evelyn Zupke geht das alles nicht weit genug. Barbara Kostolnik.
Mutlos nennt die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke den Vorschlag von Bundesjustizminister Marco Buschmann, mit dem Verfolgten des SED-Regimes besser geholfen werden soll. Einige Punkte wie der, dass die Opferrente an die Entwicklung der gesetzlichen Rente angepasst werden soll, findet Zupke zwar gut, dass aber diese Anpassung erst zum 1. Januar kommenden Jahres passieren soll und außerdem die Preissteigerungen der vergangenen 5 Jahre nicht abbildet, empört sie geradezu. Vor allem, weil die Renten ehemaliger Stasi-Offiziere im gleichen Zeitraum um über 25% gestiegen seien. Zupke hat daher die Bundesregierung aufgefordert, die Rente für die Opfer von DDR-Repressionen stärker zu erhöhen als geplant. Zuletzt war die Opferrente im Jahr 2019 auf 330 Euro erhöht worden. Die SED-Opferbeauftragte will außerdem erreichen, dass die Hilfen bei Gesundheitsschäden, die nach politisch bedingter Haft oder Misshandlung aufgetreten sind, leichter und schneller erfolgen. Der Zusammenhang zwischen Repression und Gesundheitsschäden sei für die Opfer bei Ämtern oft schwer nachzuweisen. Aktuell beziehen etwa 38.000 Menschen eine SED-Opferrente. Pro Jahr werden rund 160 Millionen Euro an die Geschädigten ausgezahlt. Die Ausgaben sind im vergangenen Jahr um 5 Millionen Euro gesunken, weil viele Betroffene mittlerweile gestorben sind.
Barbara Kostolnik berichtete. Groß waren sie ja irgendwie schon, die Erwartungen an die neue Wehrpflicht, die Verteidigungsminister Pistorius ziemlich vollmundig auch angekündigt hatte, die sich aber gestern, als sie vorgestellt wurde, bestenfalls als eine neue Meldepflicht entpuppte, bei der 18-jährige Männer einen Fragebogen ausfüllen müssen und 18-jährige Frauen selbigen ausfüllen dürfen. So ist es kein Wunder, dass die Kritik an Pistorius' Vorschlag wächst. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
Die Union sieht die Wehrdienstpläne von Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, weiterhin kritisch. Von einer vertanen Chance ist die Rede. Der Minister bleibe weit hinter seinen Ankündigungen zurück, sagte etwa Unionsfraktionsvize Johann Wadephul dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Deutschlandfunk verteidigte dagegen der neue Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses Markus Faber, FDP, den Vorstoß von Pistorius für einen neuen Wehrdienst.
Es ist ein wichtiger erster Schritt, um gerade die Motivierten zu finden, die bei der Bundeswehr wirklich tätig sein wollen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Menschen braucht die Bundeswehr, um etwa die Reserve aufzustocken oder freiwillig Dienstleistungen zu finden, kommen wir damit wahrscheinlich schon sehr weit.
Verteidigungsminister Pistorius wäre gerne weitergegangen, konnte sich aber mit dem Ansatz, die 2011 ausgesetzte allgemeine Pflicht zum Grundwehrdienst partiell wieder einzuführen, innerhalb der Ampel nicht durchsetzen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte etwa von einer, Zitat, überschaubaren Aufgabe gesprochen. Auch Grüne und FDP pochen auf einen freiwilligen Ansatz. Dennoch wollte Pistorius gestern Abend im ZDF über die Koalition kein schlechtes Wort verlieren.
Da bremst mich wirklich niemand aus. Der Punkt ist ein anderer. Es geht um Kapazitäten und Möglichkeiten. Die Frage, ob wir verpflichten müssen oder nicht, stellt sich aktuell auch nach diesem Modell nicht, außer bei der Pflicht, den Fragebogen auszufüllen und eine Aufforderung, sich mustern zu lassen.
Für Frauen sieht das neue Wehrdienstmodell nur die freiwillige Beantwortung des Fragebogens vor. Auch das hatte für Kritik gesorgt, weil nicht mehr zeitgemäß. Pistorius sieht das zwar ähnlich, verweist aber auf Artikel 12a des Grundgesetzes, der bislang den Wehrdienst nur für Männer regelt.
Jeder andere Schritt würde bedeuten, dass wir ans Grundgesetz ran müssen. In einer solchen Grundgesetzdebatte, die man ein Jahr vor der Bundestagswahl nur schwer sachlich führen kann, würde zwangsläufig die Diskussion um eine allgemeine Dienstpflicht mit hineinkommen. Und schon hätten wir eine große Diskussion, die es sehr unwahrscheinlich werden lassen würde, dass wir noch in dieser Wahlperiode zu einem Ergebnis kommen, das es mir dann erlaubt, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen für einen Wehrdienst.
Das wiederum weist die Union strikt zurück. Pistorius habe stattdessen vor der eigenen Partei kapituliert, sagt Unionsfraktionsvize Wadephul. Die CDU stehe für eine Diskussion zur Änderung des Grundgesetzes weiterhin zur Verfügung.
Soweit der Bericht von Jörg Münchenberg. Der Europäische Gerichtshof hat heute Ungarn wegen seiner Asylpolitik verurteilt. Im Ungarn des Viktor Orban ist das nicht gut angekommen. Wolfgang Fichtel.
Empörend und inakzeptabel sei das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, lässt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban via Facebook den Rest Europas wissen und kündigt Widerstand an. Ungarn werde nicht nachgeben. Es geht um viel Geld für die ungarische Staatskasse. 200 Millionen Euro Strafe plus täglich eine weitere Million Euro, weil sich Ungarn schon seit Jahren weigert, Migranten und Asylbewerber nach EU-Standards zu behandeln. De facto gibt es so gut wie keine anerkannten Asylbewerber in Ungarn. Flüchtende werden abgeschottet. Ein, Zitat, beispielloser und äußerst schwerwiegender Verstoß gegen EU-Recht, so der Europäische Gerichtshof. Schutz der ungarischen Grenzen und des ungarischen Volkes hält Orban wie gewohnt dagegen. Ungarn wusste, dass ein Urteil in dieser Sache kommt. Dass es so kurz nach den Europaparlamentswahlen kommt, empört die Regierung Orban. Vorher hätte es der Regierungspartei Fidesz Angriffsflächen für den EU-Wahlkampf geboten.
Wolfgang Fichtel berichtete. Es ist schon eine Art Rosskur, die der vor einem halben Jahr ins Amt gekommene argentinische Präsident Milei seinem Land zumutet. Privatisierungen, Entlassungen, ein superschlanker Staat. Das radikale Reformpaket hat Milei nun durchs Parlament gebracht, begleitet von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Regierungsgegnern. Was jetzt alles auf die Argentinier zukommt, beschreibt Kai Laufen.
Es war ein Polizeieinsatz von besonderer Härte. Mit Knüppeln, Wasserwerfern und Tränengas gingen die Einsatzkräfte im Zentrum von Buenos Aires gegen die Regierungsgegner vor. Dutzende wurden verletzt, darunter auch Abgeordnete der Opposition, als sie versuchten, das Senatsgebäude zu verlassen. Auch drinnen im Senat ging es hoch her. Mehr als 15 Stunden lang debattierten die Abgeordneten der argentinischen Provinzen über jeden einzelnen Punkt des umfassenden Gesetzespaketes. Wesentliche Streitpunkte dabei: Privatisierung von Staatsbetrieben, Arbeitsmarktreformen, Anhebung des Rentenalters für Frauen sowie Steuerbefreiungen für ausländische Großinvestoren. Besonders der letzte Punkt sorgt landesweit für Protest, denn Kritiker befürchten einen Ausverkauf der Rohstoffe, insbesondere Lithium, und Arbeitsplatzverluste. Kurz vor der Debatte hatte der selbsterklärte Anarchokapitalist Javier Milei in einem Fernsehinterview noch einmal sein Vorgehen erklärt.
Ich liebe es, der Maulwurf im Staatswesen zu sein. Ich bin derjenige, der den Staat von innen heraus zerstört. Diese Staatsreform muss jemand machen, der den Staat hasst. Und ich hasse den Staat so dermaßen, dass ich dafür sogar diese Lügen und Beleidigungen ertrage, die über mich und meine Liebsten ausgeschüttet werden, über meine Schwestern, meine Hunde und meine Eltern. Alles, um diesen Staat zu zerstören.
Doch der argentinische Staat, seine Institutionen und die politische Opposition halten dagegen. Die Abstimmung spätabends führt zu einem Patt. 36 Stimmen dafür, 36 dagegen. Nur die Stimme der Vizepräsidentin Victoria Villarroel sorgt für die Annahme der Reformvorschläge.
Da die Abstimmung wieder unentschieden ausgegangen ist, werde ich den Gleichstand aufheben. Heute haben wir zwei Argentinien gesehen. Ein gewalttätiges Argentinien, das ein Auto in Brand setzt, das Steine wirft und die Ausübung der Demokratie in Frage stellt. Und ein anderes Argentinien, das der Arbeiter, die mit großem Schmerz und unter großen Opfern auf die Abstimmung warten. Ein Argentinien, das im November letzten Jahres den Wandel gewählt hat.
Angesichts dieses Ausgangs sprechen argentinische Kommentatoren von einem Pyrrhus-Sieg, denn über einzelne Punkte und Details wird das Parlament noch weiter debattieren und abstimmen. Beschlossen wurden schließlich neoliberale Wirtschaftsreformen, aber mit Einschränkungen. Staatliche Energieversorger werden privatisiert, nicht aber die Luftfahrtgesellschaft, und auch der Bildungssektor bleibt in öffentlicher Hand. Der Präsident erhält für zunächst ein Jahr Sonderrechte, die ihm ohne Zustimmung des Parlaments Reformen in den Bereichen der öffentlichen Verwaltung, Wirtschaft, Finanz- und Energiepolitik ermöglichen. Das Präsidialamt feiert die historische Verabschiedung des Gesetzes, hieß es nach der Abstimmung in einer Mitteilung von Milleis Büro auf X.
Argentinien steht vor einer Rosskur, Kai Laufen berichtete. Es sind unverkennbar russische Nadelstiche, die den Ostseeanrainerstaaten neuerdings Sorgen machen. Vor allem je näher sie an Russland liegen. Da werden von Russland schon mal Grenzbojen entfernt oder es wird das GPS-Signal gestört. Das sind nur zwei Beispiele für jüngste russische Provokationen, auf die die Außenminister der anderen Ostseeanrainerstaaten nun Antworten geben wollen. Bei einem Treffen in Finnland. Gudula Geuter blickt voraus.
Wie sehr sich der Charakter des Ostseerates geändert hat, zeigt der Schwerpunkt der aktuellen Präsidentschaft. Finnland hat das Thema Sicherheit ganz oben auf die Agenda gesetzt. Man wolle gemeinsam Freiheit und Sicherheit im Ostseeraum schützen, betonte Außenministerin Annalena Baerbock vor dem Abflug nach Helsinki. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine 2022 war zuerst dessen Mitgliedschaft ausgesetzt worden, dann traten Russland und Belarus aus. Wenn sich die Außenminister des Rates am Abend treffen, geht es um Sicherheit, Krisenvorsorge und Resilienz. Der deutsche Außenamtssprecher Christian Wagner betont:
Es ist natürlich so, dass wir auch im Ostseeraum mit komplexen hybriden Bedrohungen von Seiten Russlands konfrontiert sind.
Darunter jüngste Provokationen und Irritationen von der Entfernung von Markierungen im Fluss Narva, der die Grenze zu Estland und zu EU und NATO bildet, über mögliche Pläne für eine Anpassung der Seegrenze im finnischen Meerbusen bis zu Störungen der GPS-Navigation. Der Ostseerat war 1992 vom deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher vor allem zusammen mit seinem dänischen Kollegen initiiert worden. Ursprünglich sollte er den politischen und wirtschaftlichen Wandel nach dem Kalten Krieg begleiten und dabei auch die unabhängig gewordenen Staaten einbinden. Bis 2022 war er eine der wenigen verbliebenen Runden, in denen konkret zusammen mit Russland an Fachthemen gearbeitet wurde. Jetzt betont Außenministerin Baerbock, man stelle sich als demokratischer Ostseeanrainer gemeinsam Bedrohungen entgegen. Zitat: Wenn Russlands Nadelstiche versuchen, uns zu spalten, rücken wir enger zusammen. Sicherheit bedeutet heute auch im Ostseeraum Sicherheit vor und nicht mit Putins Russland. Zitat Ende. Die harten Sicherheitsfragen werden auch an anderer Stelle diskutiert, denn alle Mitglieder sind inzwischen auch Mitglied der NATO. Neben Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Polen, Schweden als Ostseeanrainer, außerdem Island und Norwegen. Dazu kommt die EU. Der Sicherheitsbegriff des Rates ist weiter. Die finnische Ratspräsidentschaft widmet etwa auch dem Menschenhandel besondere Aufmerksamkeit. Deutschland hatte während seiner Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr vor allem die Munitionsräumung und den Aufbau von Offshore-Windanlagen auf die Agenda gesetzt.
Gundula Keuter blickte auf das Treffen des Ostseerates. Und das waren die Informationen am Abend. Theo Gerst dankt fürs Zuhören.